Liebe Gemeinde, die Bibel ist ja ein wunderbares Buch. In ihr finden sich ja ganz unterschiedliche Texte und manche gehen uns davon sofort ein und wir merken, das ist es. Das trifft mich jetzt in meiner Situation und das hilft mir weiter und ich kann es sofort anwenden. Und andere biblische Texte rufen auch Widerspruch hervor. Texte, die irgendwie zunächst mal sperrig sind oder uns fremd erscheinen. Auch solche Texte sind wertvolle Texte, weil sie uns zur Auseinandersetzung herausfordern. Sie fordern uns heraus, Stellung zu beziehen und selbst eine Meinung zu bilden. Und auch darin kann Gott ja dann zu uns reden. Wie auch immer, die Beschäftigung mit der Bibel, die lohnt sich einfach. Und wenn du dich ihrer Botschaft stellst, dann kommst du mit dem Leben in Kontakt. Mit dem, der das Leben selbst gemacht hat, mit ihm kommst du in Kontakt, mit Gott und Jesus Christus, der von sich gesagt hat, er selbst ist das Leben. Und du merkst, da öffnen sich Perspektiven und du bekommst eine Sicht vom Leben, wenn du dich diesen Texten stellst und die Gedanken mal zulässt, die von ihnen ausgehen. Ich lese uns gleich einen Text, der mir erst einmal etwas weit weg zu sein scheint. Weit weg von meinem aktuellen Lebensgefühl und auch vom Lebensgefühl unserer Zeit. Er spricht auch eine Sprache, die irgendwie gewöhnungsbedürftig ist. Ist schon Deutsch, was ich gleich vorlesen werde, aber trotzdem sind die gebrauchten Bilder und Gedankengänge nicht so gleich eingängig. Für mich zumindest nicht. Die ganze Vorstellungswelt ist im ersten Zugang etwas sonderbar. Und gerade deswegen kann man sich für diese Gedankenwelt mal öffnen und sie auf sich wirken lassen und sich auseinandersetzen mit den Gedanken dieses Textes. Ich lese ihn jetzt endlich mal vor, aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 5. Kapitel, die ersten 10 Verse. Sind nicht so lang, die Verse, aber 10 sind es dann, ja. Wir wissen ja, sagt Paulus, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. Dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhand gemacht und wird für immer im Himmel bleiben. Darum seufzen wir und sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Wir werden nicht nackt dastehen, wenn wir einmal unser Zelt in dieser Welt verlassen müssen. Doch solange wir noch in dem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen. So könnte das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben aufgehen. Auf jeden Fall hat Gott selbst uns darauf vorbereitet. Er hat uns als Vorschuss auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. So sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Unser Leben ist vom Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was kommt. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir unseren Körper verlassen und beim Herrn leben. Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Das gilt, ob wir schon zu Hause bei ihm sind oder noch hier in der Fremde leben. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient. Es hängt davon ab, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Ich finde, dass dieser Text für fromme Ohren irgendwie gewohnt rüberkommt. Aber bei näherem Hinsehen wirft er doch auch Fragen auf. Paulus scheint hier ja etwas Altbekanntes anzusprechen. Er schreibt, wir wissen ja, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden, dann erhalten wir vom Gott ein neues Zuhause. Also eine altbekannte Tatsache, wie er sagt. Wir wissen das ja, sagt er. Aber dieser Umbruch löst offensichtlich unterschiedliche Gefühle aus. Auf der einen Seite schreibt Paulus, am liebsten würden wir unseren Körper verlassen und beim Herrn leben. Aber vorher meint er noch, wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach drüber ziehen. So könnte das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben aufgehen. Man könnte jetzt fragen, was willst du denn eigentlich, lieber Paulus? Und wenn man sich für das Verlassen des Körpers entscheiden wollte, was hieße das denn dann? Das würde doch heißen, dass man sterben will. Aber willst du das wirklich? Möchtest du gerne sterben? Das geht nicht mal eben so locker gesagt, oder? Außerdem wirkt es auch schon fremd, wenn wir lesen, solange wir auch in diesem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Gemeint ist ja unser Leben, dass wir hier auf der Welt leben. Das kann man ja sagen. Aber ich weiß nicht, ob sich jeder in einer solchen Situation befindet, dass diese Worte für einen passen würden. Sicher gibt es genügend Schweres in unserem Leben, auch im Leben der Welt, aber wird man das so allgemein sagen können, dass wir nur Last haben und stöhnen und es ganz schwer haben? Könnte ja auch nun andere Themen geben. Vorige Woche war der 11.11. und ich habe zu lange im Rheinland gelebt, als das, was an mir einfach vorüberziehen könnte. Der Karneval hat begonnen. In Stuttgart haben wir Fasching dazu gesagt. Da will man Spaß haben und das Leben nicht ganz so ernst nehmen. Das ist nicht jedermanns Ding, ich weiß. Hier oben war es in der vorigen Woche schon ziemlich ruhig. Zumindest wenn man anderes gewohnt ist, ist das einem aufgefallen. Aber es gibt ja auch nicht nur den Karneval. Der Advent und Weihnachten stehen vor der Tür. Das ist dann wenigstens in unseren Breiten nicht unbedingt lustig. Man kann sowas auch lustig feiern. Die Dänen zum Beispiel tanzen um den Weihnachtsbaum. Aber bei uns ist es dann eher gemütlich. Gemütlich und eben anders schön. Und dann ist es auch nicht mehr lange hin, bis erwartungsvoll ein neues Jahr beginnt. Wahrscheinlich wieder mit einem Feuerwerk. Wer würde denn am liebsten den Körper verlassen und das alles fahren lassen? Vermutlich einige, aber doch wohl längst nicht alle. Ziemlich weit weg scheint dieser Text zu sein, und zwar nicht nur zeitlich und örtlich, sondern auch inhaltlich. Und dann steht da auch noch, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Wie ist das denn dann mit der schönen Sichtweise, dass wir in Christus sind, was Paulus selber sagt? Wir leben in Christus oder Christus lebt in uns. Beides kann eben der gleiche Paulus sagen, der unseren Text heute Morgen geschrieben hat. Und das drückt dann natürlich die Nähe unseres Herrn aus, wenn er in uns ist und wir in ihm. Aber jetzt schreibt er, wir leben noch nicht beim Herrn. Wie geht denn das eigentlich zusammen? Wenn uns hier auch manches nicht so einfach und einsichtig ist, hat das etwas mit der Fremdheit biblischer Texte zu tun oder damit, dass wir in unserer Wirklichkeit die Dinge eben nur begrenzt wahrnehmen können? Wir wissen es nicht. Aber neben solchen Fragen stehen ja auch noch andere Worte. Und die treffen dann wieder eine tiefe Sehnsucht in uns. Es sind Worte wie für immer oder einfach auch das sehr einfache, aber gar nicht leicht zu fassende Wort Leben und Zuversicht oder zuversichtlich. Könnte sich also lohnen, diesen Text an sich heranzulassen, diesen zunächst einmal fremden Text. Also weder beim Altgewohnten zu bleiben und einfach über die Schwierigkeiten hinwegzulesen und zu sagen, naja, kennen wir irgendwie doch und wir legen es uns irgendwie so zusammen, dass es dann passt für uns. Noch diesen Text als fremd einfach abzutun und einfach weiterzulesen. Beides wäre eine Möglichkeit, sich dem Text vom Leib zu halten. Aber lassen wir ihn an uns heran. Auch dann, wenn du mit deinem Leben noch nicht wirklich abschließen willst, könnte dieser Text und die Worte vom Apostel Paulus für dich heute Bedeutung haben. Wir könnten nämlich danach fragen, ob dieser Text etwas mit dem zu tun hat, was uns ganz tief angeht. Und eben nicht nur uns. Aus seiner ganz besonderen Perspektive schreibt Paulus dann nämlich etwas an die Christinnen und Christen in Korinth, das etwas mit unserem Menschsein überhaupt zu tun hat. Unabhängig von Raum und Zeit. Für immer leben. Zuversichtlich. Ist das so, dass unser Leben nach vorne und hinten abgeschnitten ist? Oder gibt es da etwas, was danach kommt und womöglich auch davor schon war? Etwas, das unserem körperlichen Leben vorangeht und was sich ihm auch anschließt? Ist Leben nur die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod und der Existenz dazwischen mit Leid und Freude und allem, was dazugehört? Oder ist diese Zeitspanne eingebunden in etwas Größeres? Wie kann man dann aber begründet die Hoffnung haben, für immer zuversichtlich zu leben Was bewahrt uns davor, dabei nicht in ein Wolkenkuckucksheim zu entfliehen, das irgendwie gar nicht mit der Realität zu tun hat, oder einen blinden Optimismus zu haben, der doch auf unsicheren Beinen steht? Das sind Fragen, die nicht nur ein paar Leute in einer griechischen Hafenstadt im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung interessiert haben könnten, sondern auch uns. Heute Morgen hier. Zwischen dem lustigen 11.11. und der gemütlichen Adventszeit geht es also schon ums Eingemachte. Der November ist ja auch der Monat, in dem es eben um Tod und auch das Leben, aber eben auch das Sterben geht. Heute ist also Volkstrauertag. Da geht es um die Gefallenen der Weltkriege. Deutsche Geschichte ist eben nicht nur das Wirtschaftswunder und die Revolution der Kerzen im Osten Deutschlands, der Tanz auf der Berliner Mauer und der vielbeschriebene Wahnsinn bei der Öffnung derselben Mauer. Deutsche Geschichte ist eben auch der Wahnsinn des Ersten Weltkriegs. Da sind junge Soldaten in diesen Krieg euphorisch gezogen und kamen nie wieder zurück. Und deutsche Geschichte ist auch der Kessel von Stalingrad im Krieg danach, dem Zweiten. Und wir denken heute noch an die Kriege unserer Zeit und die Opfer von Gewaltherrschaft über Zeiten und Grenzen hinweg. Vorigen Sonntag standen wir noch vor der Menorah am Platz der zerstörten Veneraner Synagoge und haben uns an die schrecklichen Ereignisse der Pogromnacht von 1938 erinnert. Nächsten Sonntag haben wir dann den Ewigkeitssonntag, der wahlweise auch als Totensonntag gefeiert werden und begangen werden kann. Und genau das ist die Frage: Tod oder Ewigkeit? Wo liegt der Akzent? Und wer so fragt, beschäftigt sich eben nicht nur düster mit dem Tod, sondern eigentlich beschäftigt er sich oder sie mit dem Leben, so wie es ist. Er oder sie beschäftigt sich wie Paulus damit, was vom Leben bleibt. Was denn sein könnte, wenn diese Zeitspanne des irdischen Lebens überschritten wird und das alles nicht mit dem Grundton der Düsternis und der Hoffnungslosigkeit, sondern eben im Vorzeichen der Zuversicht. Paulus stellt einen eindrücklichen Kontrast her. Unser Körper, sagt er, ist ein Zelt, das einmal abgebrochen wird. In Gottes Welt aber haben wir ein Zuhause, das für immer bleiben wird, etwas Festes. Er sagt damit, dass unser irdisches Leben vorübergehend ist, das göttliche Leben aber Bestand hat. Nur wie verhalten sich beide Wirklichkeiten zueinander? Irdisch und göttlich, zeitlich und ewig, kann man das voneinander trennen? Das sind Fragen, die über das hinausgehen, was wir im Hier und Jetzt beobachten können, was wir analysieren könnten, was wir wissen könnten. Kein Wunder, dass auch Paulus selbst hier mal eben zur einen und dann auch wieder zur anderen Seite tendiert. Das ist ganz natürlich und normal und auch realistisch. Und die Bilder wechseln auch, die er verwendet. Wir sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden, meint Paulus und sagt, wir werden nicht nackt dastehen, wenn wir einmal unser Zelt in dieser Welt verlassen müssen. Aber man umhüllt sich ja nun eigentlich nicht wirklich mit einem Bauwerk. Da geht man vielleicht hinein, aber man umhüllt sich nicht mit einem Bauwerk. Das tut man eher mit einem Kleidungsstück. Und so geht es dann auch im Bild weiter bei Paulus. Er wechselt die Bilder. Er sagt, wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, schreibt Paulus, mit Blick auf das irdische Leben, diese Hülle des irdischen Lebens gar nicht ausziehen, sondern wir würden einfach etwas Neues darüber ziehen, mit Blick auf das Himmlische, sagt er das. Und so könnte dann das, was an uns vergänglich ist, in einem neuen Leben aufgehen. Mit so einer Sicht der Dinge könnte Paulus gut leben. Es wäre für ihn eine annehmbare Sicht, mit dem Verhältnis vom irdischen und geistlichen Leben umzugehen. Und manchmal ist es ja auch so, dass Bilder besser sprechen als eine nüchterne Realitätsbeschreibung. Wie wollte man das auch machen? Wie wollte man vom Tod und Leben angemessen nüchtern reden? Aus diesen Bildern spricht jetzt aber eine ganz tiefe Zuversicht, nämlich die, dass da etwas weitergeht, trotz aller Vergänglichkeit. dass es so etwas gibt wie einen wärmenden Mantel, der uns vor der Kälte des Todes schützt und uns in der Kälte des Todes umschließt. Dass es eine Geborgenheit gibt, ein Zuhause, das bleibt, bereit im Himmel, ein Zuhause für immer. Ist es eine bloße Illusion? Ungesicherte Schwärmerei von irgendwelchen religiösen Leuten, die sich da was ausgedacht haben oder aus alten Schriften entnehmen? Wer sagt denn, dass das stimmt und nicht nur eine Vertröstung ist? Paulus ahnt solchen Widerspruch und vielleicht hat er solche Gedanken auch selbst in sich, wer weiß das schon. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, können wir nicht wirklich hinter den Vorhang des irdischen Lebens schauen und hinter den Vorhang des natürlichen Todes. Paulus kann das auch nicht, aber er versucht einen Entwurf. Er meint, der irdische Körper wird beim Sterben abgebrochen wie ein Zelt. Dabei geht er aber nicht in nichts auf, dieser irdische Körper, sondern schlüpft in einen unvergänglichen Körper hinein. So geht dann das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben auf. Die Sicht ist also die, dass da zwar etwas verfällt. Und wer wollte das auch bestreiten, dass der menschliche Körper verfällt? Schon ab dem 30. Lebensjahr nimmt die Muskelmasse ab, wenn man nicht aktiv dagegen vorgeht und trainiert und versucht, die Muskelmasse wieder aufzubauen. Auch die Knochen verlieren an Dichte ungefähr zur gleichen Zeit, schon ab dem 30. Lebensjahr. An dieser Stelle macht übrigens die Sicht davon, dass wir, solange wir in unserem Körper leben, noch nicht beim Herrn leben, schon noch Sinn. Ich hatte das ja eben mal angezweifelt oder so ein bisschen angemerkt wenigstens. Solange du dich an diesen menschlichen Körper festmachst und ihn als dein eigentliches Zuhause ansiehst, deine eigentliche Wohnung, dann bist du eben nicht wirklich beim ewigen Herrn. Das macht schon Sinn. Aber auch wenn dieser biologische Körper einmal ganz verfallen wird, könnte er doch in etwas aufgenommen werden, meint Paulus. Es kann dann zu etwas Neuem kommen, das dann doch aber auch ans Alte anschließt, was wir jetzt kennen und natürlich leben. Es ist dann ähnlich wie bei einer biologischen Metamorphose. In einer Art Verwandlung wird dann zum Beispiel aus einer kriechenden Raupe, die relativ unscheinbar ist, vielleicht sogar ein bisschen eklig aussieht, ein fliegender, wunderschöner Schmetterling. Dieser Schmetterling ist es, den Paulus schon in sich spürt. Wenn ihr so wollt, hat er Schmetterlinge im Bauch. Es ist der göttliche Geist in ihm, dieser Schmetterling. Ein göttlicher Geist in ihm, der göttliche Geist. Und er spürt das. Da ist noch mehr als Irdisches. Da gibt es noch Tieferes als das Körperliche. Mehr als die Fitness oder Höheres als menschliche Vernunft. Da gibt es noch mehr. Es ist der Geist Gottes. Quasi als Vorschuss des ewigen Lebens jetzt schon in mir. Und wieder könnte man einwenden und sagen, das ist eine relativ vage Angelegenheit, der Geist. Wer will denn diesen Geist schon fassen? Und Paulus sagt, ja, eigentlich kannst du den gar nicht fassen. Du sollst ihn auch gar nicht fassen. Es geht eigentlich gar nicht. Nicht mal sehen kann man ihn, den göttlichen Geist. Aber das ist eben unsere irdische Existenz. Wir leben in der Zeit des Glaubens und noch nicht des Schauens, sagt er. Nur Glaube ist eine wirkliche Existenzweise. Der Geist Gottes ist eine reale Kraft in unserem Leben. Wenn du es zulässt, spürst du es. Es ist die Kraft des wahren Lebens. Und deswegen fördert es das Leben, wenn wir uns auf das besinnen, was unser irdisches Leben übersteigt. Und es tut uns zutiefst gut, aus der Quelle des wirklichen Lebens zu schöpfen. Es hat etwas mit dem Leben zu tun, wenn wir dem Geist Gottes in uns Raum geben. Es befreit, die Oberflächlichkeiten mal sein zu lassen, was sie sind, und es auf das zu besinnen, was bleibt. Das ist Ewigkeit. Nicht nur nach vorne in der Zukunft, sondern auch nach hinten in der Vergangenheit. Davon schreibt Paulus jetzt nichts von der Vergangenheit, aber es ist in der Bibel vielfach belegt, Himmel ist nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Vergangenheit. Und deswegen macht es auch Sinn, wenn Paulus sagt, dass er ein Zuhause hat im Himmel, dass diese Behausung, von der er spricht, die Heimat ist, das Zuhause. Im Tod gehen wir dahin, wo wir herkommen, nach Hause. Das ist Ewigkeit. Unsere körperliche Materie wird sich verwandeln und unser natürlicher Körper wird zu einem geistlichen Körper werden. Deswegen ist der Heilige Geist als Vorschuss des neuen Lebens in uns die Kraft unseres Zuhause, der Spirit unserer eigentlichen Heimat, schon jetzt in uns. Aus dem Geist heraus handeln und im Glauben leben, daraus könnten sich jetzt Taten entwickeln, die uns selbst und unseren Mitmenschen guttun. Und sie würden Gott die Ehre geben. Es wären in dem Sinn gute Taten, hier und jetzt, ganz in diesem Leben. Deswegen gibt es diese Kraft Gottes. Und deswegen darf sie in uns wirken und wir dürfen sie wirken lassen und dann anpacken, wozu uns der Geist Gottes treibt. Denn Ewigkeit hat keine Lücken. Ewigkeit war und Ewigkeit wird sein und Ewigkeit ist eben auch jetzt. Gute Taten, die können in dieser Sicht der Dinge eigentlich nur Taten sein, zu denen uns der Geist Gottes antreibt. Die Kraft unserer himmlischen Identität, der Spirit unserer ewigen Heimat. Solche Taten täten uns gut und sie wären auch gut. Paulus ist der Überzeugung, dass dieses Gute vor dem Herrn der Herren, vor der Macht der Mächte, vor der Kraft der Kräfte Bestand hat, vor Jesus Christus. Jesus Christus. Er ist der Herr der Herren, die Macht der Mächte, die Kraft der Kräfte. Und er ist der Richter. Wenn er als Richter die Menschen zu ihrem Recht kommen lässt, wenn sie damit also wieder zurechtkommen, die Menschen, wenn der Richter es also wieder zurechtrückt und richtig macht, dann wird das Gute, das wir in der Kraft des Geistes Gottes getan haben, anerkannt bleiben. Und das Böse, das wird glücklicherweise unendlich vergehen. Und das wird dann die Befreiung des Gerichts sein. Amen.